ja, wie gesagt, haben wir noch einen dritten Text vorbereitet. Wir schauen immer, dass wir eben dann andere Texte von anderen AutorInnen aus dem Buch auswählen. Heute haben wir einen Text von Sascha Salzmann ausgewählt, den ich in Auszügen lesen werde. Sascha ist Dramaturgin, sie ist Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Sie hat 2017 ist ihr großartiger Debütroman Außer sich erschienen, den würde ich allen Leuten, die gerne Romane lesen, dringend empfehlen, das ist ein sehr tolles Buch. Und sie hat den Essay Sichtbar geschrieben, der erste Text in unserer Anthologie ist. Ich werde nie wissen, was es heißt, unsichtbar zu sein. Ich werde nie wissen, wie es ist, unvorsichtig sein zu können beim Küssen im Park, einfach drauf loszuknutschen. Was es heißt, durch die Straßen zu streifen und nicht damit rechnen zu müssen, dass jemand im Vorbeigehen meine Haare zu berühren versucht. Wie es ist, sich nicht ständig in Selbstgesprächen zu beschwichtigen, wenn man mehrmals am Tag gefragt wird, ob man Deutsch verstehe. Mich in der Menge aufzulösen, ist keine Option für mich. Ich gehöre gleich mehreren Minderheiten an. Das kaschieren zu wollen, birgt für mich größere Gefahren, als meine Position zu benennen. Your silence will not protect you, heißt ein Essayband von Audre Lorde, in dem sie gleich in mehreren Texten die destruktive Kraft von selbst auferlegtem Schweigen herausarbeitet. Der einzige Weg, der verhindert, dass das, was man ist, gegen einen verwendet wird, sei das Sprechen über sich, bevor es andere tun. Andernfalls blieben die Angriffe und Beurteilung der anderen in den Grauzonen der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und man wird danach behaupten können, man habe von nichts gewusst. Ich denke an die Jüdinnen und Juden, die Anfang des 20. Jahrhunderts so damit beschäftigt waren, sich zu assimilieren, dass Hitler sie daran erinnern musste, dass sie nie dazugehören würden und nie erwünscht wären. Diese Menschen wurden jüdisch durch Diskriminierung, durch Ausgrenzung, durch ihren Tod. Viele von ihnen meinten, wenn sie sich als Teil der christlich-deutschen Gesellschaft verstünden, dann seien sie es auch. Einige glaubten der antisemitischen Propaganda und schämten sich ihrer selbst. Das Ergebnis ist bekannt. Assimilation führt ins Verderben. Warum versuchen wir also dazuzugehören? Welche Versprechen birgt es, so zu sein wie alle, das Normalsein? Und kann man nach den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts wirklich glauben, dass man als Minorität in einer Gemeinschaft geschützt wird, wenn man leise ist und sich so unauffällig wie möglich verhält? Zumindest im jüdischen Kontext bedeutet das Nicht-Auffallen und Nicht-Benennen, dass man nicht vorkommt. Wenn ich meine Kultur nicht feiere, existiert sie nicht, versuchte ich der Frau, die sich mir als Christin vorstellte, zu erklären, als sie mich nach einer Lesung darauf hinwies, dass für sie die Art, wie ich mein Darbestell gut sichtbar mit dem Shirt trage, Exhibitionismus sei. An diese Frau musste ich denken, als ich in dem Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes las, dass 43,8% der deutschen Bevölkerung voll und ganz oder mindestens tendenziell dem Satz zustimmen, Homosexuelle sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen. Für die meisten dieser Gruppe ist ihre eigene Sexualität als Norm markiert. Sie fordern mein Schweigen, meine Unauffälligkeit und damit mein Verschwinden mit dem Verweis darauf, dass man über Homosexualität nicht mehr sprechen müsse, denn Homos seien längst überall angekommen. Selbst hochrangige PolitikerInnen seien offen homosexuell und stünden mit ihrem Lebensstil für die Toleranz der westlichen, christlichen Gesellschaft. Sieht man sich aber die Geschichte von Queerness genauer an, wird deutlich, wie ungesichert und immer aufs Neue umkämpft dieses Feld ist. Das in Deutschland 1872 eingeführte und von den Nazis 35 verschärfte Homosexuellengesetz unter dem Paragraphen 175, das Männer für gleichgeschlechtliche Akte mit Zuchthaus bestrafte, wurde erst 1994 abgeschafft. Die Rehabilitierung aller Verurteilten und ihrer Sexualpartner folgte 2017. Viele Betroffene waren längst tot. Die sogenannte Ehe für alle wurde in Deutschland seit 2017 eingeführt, wird aber nach wie vor kontrovers diskutiert und bleibt umstritten. Erst 2018, letztes Jahr, nahm die Weltgesundheitsorganisation Transidentitäten von der Liste der Geistes. Geisteskrankheiten. Trotzdem müssen diese Menschen zwei voneinander unabhängige psychiatrische Gutachten vorlegen, wenn sie eine Hormonbehandlung beginnen wollen. Das aktuell verabschiedete Gesetz zur dritten Geschlechtsoption, das neben männlich und weiblich auch den Eintrag divers vorsieht, zieht auf intersexuelle, aber nicht auf transidente und nicht-binäre Personen. Ich selber als nicht-binäre Person bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass Menschen die Art, wie ich mich selbst wahrnehme, für eine psychische Störung halten. Gleichzeitig stimmt es, dass Lesben- und Schwulenrechte mittlerweile eine relevante Spielkarte in politischen Machtkämpfen darstellen. Seinem Selbstverständnis nach steht Europa für Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten. Nicht zufällig lässt jedes Jahr, dass in jedes Land, das in die EU will, gleich nach der Bewerbung und dem Beitritt eine Gay Pride Parade zu. Meistens zum ersten Mal und unter Einsatz eines massiven Polizeiaufgebots, das die Demonstrierenden und Feiernden vor dem Mob schützen soll. Nicht umsonst nennt uns Russland, das sich in radikaler Opposition zu der Union sieht, in der wir leben, Gay Europa. Und so gibt es hierzulande das Märchen vom guten Schwulen, der A. weiß ist, B. dasselbe begehrt wie jede heterosexuelle Person angeblich auch. Ein Partner, ein Haus, Autos, Karriere. Einer von ihnen, Jens Spahn, bewarb sich zum Zeitpunkt, als er diesen Text schrieb, um den Vorsitz der aktuell regierenden Partei des Landes. Seine Sexualität verschweigt er nicht. Allerdings gibt Jens Spahn auch zu, dass er zu seinem privaten wie öffentlichen Coming-out durch innerparteiliche Machtkämpfe gezwungen wurde. Außerdem wird er nicht müde zu betonen, dass er keine Schwulen-Klientelpolitik betreiben will. Auf keinen Fall will er damit auffallen, dass er schwul ist. Sein Markenzeichen ist sein Hass auf Musliminnen. Er will Burkas verbieten, wettert gegen in Unterhosen duschende muslimische Männer in Fitnessclubs und zieht Parallelen zwischen der religiösen Herkunft von Tätern und ihren Verbrechen. Wenn es allerdings darum geht, Argumente für seine Demagogie zu finden, kommt Spahn die eigene sexuelle Orientierung gerade recht. Er behauptet, Angst vor dem Islam zu haben, weil man ihn in einem muslimischen Land wegen seiner Homosexualität von Türmen schubsen würde. Auf die Nachfrage eines Journalisten, wie es um die Akzeptanz der Ehe für alle in einem kleinen christlichen Dorf, Ort steht, aus dem Spahn selbst kommt, Ottenstein im Westmünsterland, antwortete er, sicherlich gibt es Vorbehalte, aber nur weil jemand Vorbehalte hat, ist er deshalb nicht automatisch homophob.